Was zusammengehört, spielt gegeneinander. Macht euch bereit für eine neue Folge von Lieblingsgegner. Eurem Brettspiel-Podcast mit Simon und Simone. Sie teilen alles, außer den Sieg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Special-Folge von Lieblingsgegner. Mir gegenüber sitzt der Simon.
Hallo, und mir gegenüber sitzt die Simone.
Hallo.
Ja, die Messe steht kurz vor der Tür und wir haben uns was Besonderes überlegt. Deshalb auch ausnahmsweise mal an einem Wochenende, nicht mal eine Woche Abstand zwischen den Folgen, damit ihr die Woche irgendwie noch nutzen könnt, um euch noch besser auf die Messe vorzubereiten. Ja. Und da es ja tausende an Messe-Vorschau-Contents gibt auf verschiedensten Plattformen.
Dachten wir machen das auch.
Ja, aber anders. Und zwar haben wir uns überlegt, was ist unser Spezialgebiet? Wir sind immer auf der Suche nach den versteckten Perlen und Spielen, die keiner kennt. Und wir sind ja für die internationalen Titel häufig auch zuständig. Und jetzt haben wir uns überlegt, es wäre ja langweilig, wenn wir jetzt wirklich nochmal irgendwie alle möglichen Verlage durchrattern, auf was wir uns freuen. Das kriegt ihr sowieso bei uns noch mit. Keine Sorge, wir werden die Sachen ja spielen. Aber wir haben gedacht, wir machen es dieses Jahr ein bisschen anders. Und zwar stellen wir euch unsere Hidden Gems von der Messe vor. Spiele, die wir allesamt schon gespielt haben. Und das ist der Unique Selling Point dieses Podcast-Formats heute. Alle Spiele, die wir heute in dieser Messe-Hype hineinstellen, die haben wir schon gespielt und ausgiebig getestet und für gut empfunden. Das heißt, ihr werdet hier kein Spiel finden, was wir beide schlecht finden. Es gibt ein paar Spiele, da gehen natürlich unsere Meinungen ein bisschen auseinander. Über einige haben wir auch schon gesprochen. Aber wir dachten, wir greifen das heute nochmal auf. Was sollte man sich an Spielen anschauen, die man nur auf der Messe bekommt? Denn das ist eben auch so etwas, weswegen man ja vielleicht zur Spielemesse fährt, dass man sagt, ich möchte einfach jetzt Spiele, die ich sonst nicht bekomme. Die kommen vielleicht aus Hongkong, aus Korea, aus weiß nicht wo. Und da haben wir uns ein paar Spiele überlegt.
Ja, und wir sagen euch natürlich auch immer, in welcher Halle ihr das Spiel finden könnt. Und ich habe auch gesehen, du hast für alle Spiele den Preis rausgesucht, genau, damit ihr euch direkt drauf einstellen könnt und euch vielleicht vorher schon überlegen könnt, ob das was für euch ist oder nicht.
Ja, möchtest du denn mit dem ersten Spiel anfangen, was wir auf unserer Liste haben?
Soll ich anfangen?
Ja, gerne.
Ja. Okay, wir legen los mit Modern Art.
Mhm.
Ja. Erscheint oder wird vertrieben von Dice Tree.
Genau.
Wie nennt man das? Erscheint bei Dice Tree? Ist ja schon erschienen.
Der ist der Herausgeber, genau. Es ist erschienen bei Dice Tree Games. Allerdings ist das die koreanische Version. Deshalb auch der Preis. Der kostet nämlich
60 Euro. Und zu finden in Halle 4. Genau. Und was ist Modern Art, wir besprechen die Spiele nochmal genauer in zukünftigen Folgen oder haben sie teilweise schon besprochen. Und zu Modern Art werdet ihr auch noch was hören. Aber ganz kurz, es ist ein Beatspiel. Wir bieten auf Kunstwerke in verschiedenen Arten und Weisen und versuchen eben das meiste Geld am Ende zu haben. Und Modern Art ist ein Klassiker. Im
genau,
neuen
ist schon
Look.
Von 1992 das Original sogar.
Ja, und diese koreanische Variante, die ist, ich finde, die ist der Hammer.
Gigantisch gut,
die ist der Hammer, der Wortwitz, denn es ist ein Auktionshammer auch enthalten.
Und der ist so groß wie ein Buch, würde ich sagen.
Also er ist schon richtig groß.
Er ist schon völlig übertrieben, ja. Aber er macht auch immer Spaß am Tisch. Ne?
Ja, also Modern Art ist einfach, macht Spaß am Tisch. Man muss ein bisschen Trash-talken, beziehungsweise man muss die Kunstwerke auch würdigen und die Künstler.
So sieht's aus.
Ja.
Ein Knizia-Klassiker und auch meiner Meinung nach der beste Knizia, den es gibt, den ich bisher gespielt habe. Und Vorsicht, das ist für mich ein Expertenbeatspiel. Das fordert einen nämlich richtig heraus, weil es eben nicht nur darum geht, wie viel ich für ein Gemälde bezahle, sondern auch welche Gemälde ich ersteige. Bei wem kann ich selber den Preis vielleicht nachher noch in die Höhe treiben? Und wer geht vielleicht sogar leer aus, weil er überhaupt gar nicht gewertet wird? Ich habe das Spiel seit längerer Zeit schon und es kommt immer auf den Spielewochenenden mit. Und das funktioniert da nämlich hervorragend. 60 Minuten, schnell gespielt und am besten zu viert, würde ich sagen. Auf der Packung steht 3 bis 5. Ich würde sagen, 4 ist Sweet Spot und macht immer wieder Spaß.
Ja, es begeistert auch immer, ne? Also ich finde, das ist so ein Spiel, da gucken auch Leute immer zu und ist einfach spannend.
Ja, das Interessante ist, dass es sehr viele verschiedene Varianten von dem Spiel gab, aber was die Dice Tree Games Edition eben nochmal anders macht, nicht nur dieser große Hammer, der da drin ist, sondern
der ist schon super.
Die Metallmünzen sind gigantisch gut, aber was am meisten Spaß macht, sind, dass da echte Gemälde drin sind. Also da sind Künstler wie Leonardo da Vinci drin oder auch ein Munk oder auch ein... Manet, genau. Der Manet, der hat's drauf. Ne?
Der übrigens nicht Monet ist.
Ja, genau. Kenner werden wissen, was ich meine. Grüße gehen raus an den Jan. Mal wieder.
Wie immer.
Für mich ist das beste Beatspiel. Ich finde das herausragend, das fasziniert aber Leute, vor allem die in Spielen ordentlich was nachdenken wollen. Das ist kein Spiel, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Ich hatte schon Runden, da ist es tatsächlich so eskaliert, dass da Sachen geboten wurden, die man niemals wieder reinholen konnte mit den Gemälden. Und da muss man einfach wissen, das ist nichts, was man jetzt easy mal mit NichtspielerInnen oder der Familie irgendwie auf den Tisch bringt. Das ist wirklich ein Kenner-Experten-Beatspiel und füllt da bei mir so eine Lücke, wo ich sage, das ist auch einzigartig. Und die Dice Tree-Variante ist zwar die teuerste, aber auch die beste. Und die gibt es eben nur auf der Messe. Modern Art, unser erster Pick.
Und große Empfehlung von uns beiden.
Der zweite Titel, den wir hier empfehlen wollen, ist von Charming Games Collective und heißt Otter. Ganz simpel und einfach. Findet ihr in Halle 4 ebenso. Kostet 15 Euro. Allerdings gibt es da einen kleinen Nachteil, denn die Warteliste auf der Vorbestellungsliste, die ist schon da. Das heißt...
Wie die Warteliste auf der Vorbestellungsliste?
Genau, also man kann es aktuell nicht ohne weiteres vorbestellen für die Messe, denn alle Exemplare sind schon vorbestellt.
Oh.
Aber bis Samstag 12 Uhr müssen die abgeholt werden. Man geht natürlich immer davon aus, dass vielleicht ein, zwei Exemplare nicht abgeholt werden. Setzt euch da gerne auf die Liste, wenn es euch interessiert. Vielleicht habt ihr ja Glück. Denn Otter ist ein Spiel, was wir hier noch nicht besprochen haben, was aber total niedlich ist und wirklich ein simples Familienspiel ist. Wir haben drei Otter, die liegen in der Mitte aus und die wollen ganz viele niedliche Kreaturen umarmen. Ja, Zum Beispiel eine Muschel oder auch einen Frosch.
Och Mann.
Und ich sag mal, das ist von der Grafik her eine 10 von 10. Ich finde, das sieht so niedlich aus. Und wenn man das irgendwo postet, ja, dann wird direkt gefragt, oh, wie ist das Spiel? Wo kriege ich das her? Weil es sieht einfach klasse aus.
Ja.
Aber der Unterschied zwischen anderen Spielen von diesem Verlag, wir haben auch zum Beispiel Capybara Crush schon getestet, das fand ich persönlich nicht so stark wie Otter und du glaube ich auch nicht.
Ja, wobei es auch unglaublich niedlich aussieht, das muss man sagen. Und Otter ist aber auch wirklich gut, es hat uns gut gefallen.
Es ist knifflig, man muss immer versuchen, seine Hand möglichst schnell loszuwerden. Es ist eine Art Shedding-Game und wir versuchen wirklich durch gewisse Bedingungen, die erfüllt sein müssen, mehrere Karten auf einmal ablegen zu können. So ähnlich, also mich hat es so ein bisschen an Tippitoppi erinnert. Allerdings ist Tippitoppi ja kooperativ. Auch da müssen wir verschiedene Sachen irgendwie im Kopf haben. Und es ist komplett anders als Tippitoppi, aber es geht in der Komplexitätsrichtung
Richtung. Ich finde das so spannend, dass man in dem Spiel sich dann auch entscheidet, Karten zu ziehen. Sich also quasi selber schwerer zu machen, alle Karten loszuwerden. Und dadurch dann aber die... Legeregeln verändern kann. Ja. Und es ist einfach süß. Also
vielleicht kann man es ja auch sonst am Stand einfach mal anspielen. Das geht wirklich in 10, 15 Minuten. Wir haben es jetzt bisher nur zu zweit getestet. Allerdings auch in einigen Partien. Ich würde sagen, zu zweit funktioniert das schon hervorragend. Ich wüsste aber auch nicht, warum es nicht zu dritt oder viert auch funktionieren
sollte. Ja, wüsste ich auch nicht. Nur, dass es vielleicht ein bisschen weniger planbar ist, was dann die Regel ist, wenn du an der Reihe bist.
Ja, aber jetzt schon schwer zu bekommen. Das zeigt auch vieles, denn auf der Messe muss man schnell sein, glaube ich.
Ja, aber krass. Finde ich krass. Ich finde das gut mit den ganzen Vorbestellungen, aber das ist ja schon echt eskaliert, dass dann schon alles vergriffen ist durch die Vorbestellungen.
Man weiß ja auch nie, wie ist das Kontingent. Wir kommen später auch noch zu zwei Top-Titeln und auch einen ganzen Verlag noch zusätzlich. Da kann man auch heute noch richtig viel vorbestellen. Also auch jetzt an dem Wochenende noch. Wenn euch Sachen interessieren, das wäre auch mein Tipp für die Messe. Gibt drei Tipps. Seid nett zu RegelerklärerInnen. Auf jeden Fall.
Seid nett zu allen.
Ja, nett zu allen. Auf jeden Fall. Aber RegelerklärerInnen auf jeden Fall. Bringt ihnen gerne mal ein Bonbon mit, wenn man merkt, der Mund ist trocken oder sonstiges. Da freuen die sich auch drüber. Das zweite ist, nehmt euch gerne auch irgendwie viel zu trinken mit, zu essen und Desinfektionsmittel. Das habe ich nämlich die letzten Jahre vergessen, das Desinfektionsmittel, auch immer gut.
Ja, und was du auch immer vergisst, ist das Trinken und das Essen. Wir haben immer dabei, aber du vergisst es dann.
Ja, ich gelobe Besserung. Ja. Und der letzte Tipp ist wirklich, nutzt die Vorbestellung aus, weil es werden viele Titel mit Sicherheit relativ schnell vergriffen werden. Wir kommen gleich zu einem, bei dem ist das sicherlich der Fall, aber ich glaube, beim nächsten habt ihr vielleicht noch ein bisschen mehr Glück. Simone, worum geht es?
Ja, jetzt wird's peinlich. Also als nächstes haben wir hier auf unserer schlauen Liste Kong Fur Fight.
Aha.
Ja, bei Enjoy Thinking Studio.
Beziehungsweise IVA Games. Games
oder Taiwan Board Game Design.
Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es nämlich beim letzten Mal bei Taiwan Board Game Design stand.
Mhm.
Die hatten nämlich ganz viele verschiedene Spiele aus dem Land. Und deshalb habe ich da auch die Hallennummer 4 eingetragen. Ihr könnt übrigens in der Podcast-Beschreibung jegliche Stände genau anschauen. Also ich nenne euch jetzt nicht die genauen Kennziffern, aber ihr findet in der Beschreibung nochmal alles
das
auch zusammengefasst.
Das ist ja ein super Service.
So sieht's aus.
Ja, Kong Fur Fight bekommt ihr für 20 Euro. Und ich bin ehrlich, meine Erinnerung lässt mich gerade ein wenig im Stich, was das Spiel angeht.
Das ist krass.
Das ist schon länger her, oder?
Das ist überhaupt nicht lang her. Wir haben es im Sommerurlaub gespielt.
Ach, da!
Ja!
Das mit den Katzen und den Hunden.
Genau, einer spielt Katz, einer
okay.
Hund.
Oh, sorry, peinlich. Mein Fehler.
Wir lassen Fehler drin. Fehler sind menschlich.
Ja, voll. Mir hat das gerade gar nichts mehr gesagt, der Titel.
Ja, der Titel hört sich natürlich, das
der
liegt auch daran,
generisch,
dass wir auch einen Kung-Fu-Fight oder einen Kung-Fu letztes Jahr auch noch mitgenommen haben. Haben wir noch nicht gespielt. Aber Kung-Fu-Fight, Simone, hat es, glaube ich, auch gefallen. Wir fanden es nämlich erstaunlich frisch und hatten nichts erwartet.
Ja, das stimmt. Wie soll man das denn beschreiben? Wir spielen,
ein Lane-Battler erstmal.
Ja, es ist ein Lane-Battler. Die eine Seite spielt Katzen, die andere Seite spielt Hunde und wir versuchen unsere Lane zu gewinnen, um dem anderen Schaden zu machen.
Dabei dürfen wir aber nur eine begrenzte Anzahl an Karten spielen, können die aber auch in eine Lane zum Beispiel nur spielen und spekulieren eben auch darauf, wo der andere vielleicht auch zu wenig reinspielt. Bekommen auch Belohnungen, wenn wir eine Lane gewinnen, zum Beispiel einen dauerhaften Token, den wir einsetzen können für mehr Stärke. Oder wir ziehen dem anderen richtig Lebenspunkte ab. Das Problem ist, wenn wir dem anderen Lebenspunkte abziehen, kann er irgendwann immer mehr Karten spielen.
Genau, das Limit an Karten, die man hinspielen kann, wird erhöht.
Ja, ist ein schöner Catch-up-Mechanismus. Ich finde, das ist ein super smoothes, rundes Spiel, ein schönes Duellspiel, was man tatsächlich bisher nur auf der Messe kaufen konnte. Zumindest habe ich es nirgendwo gesehen. Und für mich war das ein Highlight der letzten Messe, auch wenn wir es erst im Sommer jetzt ausgetestet haben, weil ihr kennt es ja alle, der Pile of Shame oder der Pile of Happiness, der ist ja riesig. Aber Kong Fur Fight kann man sich auf jeden Fall mal anschauen.
Ja, und auf der Messe kommt immer ganz schön viel auf den Pile dazu, dass man gar nicht so schnell runterspielen kann.
Ja. Aber das ist ein Spiel, wo man jetzt auf die Packung guckt und denkt, ja, kann das jetzt was? Sieht ja cool aus, aber ist das wirklich gut? Und ich fand, das war schon ein Zwei-Personen-Highlight auf jeden Fall.
Ja, doch, hat mir auch gefallen.
Ja. Genau, und als nächstes kommen wir zu einem Spiel, was bei Wonderful World Board Games rausgekommen ist. Und zwar unser Klassiker Rubber, Paper, Scissors.
Eins unserer liebsten Spiele, würde ich mal behaupten.
Genau, Halle 5, 13 Euro, lustiges Duellspiel. Ganz simpel gesagt, wir spielen 9-mal Schere, Stein, Papier gegeneinander. Der Gewinner oder die Gewinnerin darf sich aussuchen, ob er einen Token platzieren möchte, um quasi so Tic-Tac-Toe-mäßig vielleicht noch mehr zu gewinnen, noch mehr Punkte. Oder man nimmt sich einen offenliegenden Token oder einen verdeckten Token. Das Interessante ist, hat so ein bisschen Set-Collection, aber es hat vor allen Dingen auch eine besondere Siegbedingung. Denn wenn man 3 Kronen gesammelt hat, man weiß aber gar nicht, ob überhaupt 3 im Spiel sind, dann hat man das Spiel sofort gewonnen, wird gar nicht gewertet.
Das ist der Hammer, wenn das passiert.
Es ist ein so witziges Spiel, was wir, ich glaube, an die 50 Mal schon gespielt haben. Und das ist so ein Spiel, wo ich sage, wenn ich die Simone irgendwann frage, wenn wir schon zig Spiele gespielt haben, ich sage dann einfach, jetzt nochmal eine Runde Rubber, Paper, Scissors. Die Simone wird nie Nein sagen.
Du könntest mich nachts um 3 Uhr wecken und fragen, wollen wir eine Runde Rubber, Paper, Scissors spielen? Ich glaube, ich würde nicht Nein sagen.
Ja, also kann man auf jeden Fall mehr als nur empfehlen. Finde ich richtig, richtig gut.
Ist auch mit Kindern super gut, glaube ich. Wir haben das mal auf dem Brettspielwochenende auch verliehen.
Mhm.
Und die waren begeistert. Alle waren begeistert, die es gespielt haben. Man kann sich so richtig schön reinsteigern in dieses Spiel, finde
ich.
Ja,
absolut.
Das ist einfach toll.
Ja, und man muss dazu sagen, das kann man auch easy auf der Messe anspielen.
So haben wir es ja auch kennengelernt, tatsächlich. Wir wurden angequatscht, ob wir es nicht probieren wollen, und Wir waren begeistert.
Direkt mitgenommen, könnt ihr da anspielen, 5 Minuten, das macht Sinn. Tatsächlich habe ich gesehen, es ist mittlerweile sogar vereinzelt mal im Handel erschienen in Deutschland. Also man konnte es bestellen. Die Frage ist, wie da die Verfügbarkeit auf Dauer ist. Ich hatte es nämlich damals, als wir es mitgebracht hatten, auch mehreren Leuten dann gezeigt und die haben gesagt, wo kriege ich das denn her? Und die waren nämlich alle ziemlich verzweifelt, weil sie es nicht bekommen haben. Von daher geht da gerne mal am Stand vorbei.
Ja, so, als nächstes kommen wir zu Salad Master bei Banzu Inc.
Beziehungsweise auch Wonderful World Board Games.
Genau, Halle 5.
Gleicher Stand.
Für 15 Euro.
Ungefähr. Da war ich mir nicht mehr sicher, ob das der Preis ist, für das wir es bezahlt haben. Ich glaube schon. Ja, Salad Master ist ein sehr witziges, ja, man könnte schon fast sagen Wissensspiel, wo man überhaupt gar nicht am Anfang weiß, was will das Spiel eigentlich von einem. Und zwar wird eine Karte ausgelegt und dann steht da drauf das zweitmeiste Protein beispielsweise. Und wir haben alle unsere Karten, sehen die Nährstoffe aller anderen Mitspielenden. Deshalb würde ich auch sagen, ist wahrscheinlich so zu dritt, zu viert am besten. Wir haben es auch schon zu zweit gespielt, das geht auch. Schachtel sagt 1 bis 5. Und bei dem, wobei 1, okay, interessant. bei dem Spiel geht es dann wirklich darum, einzuschätzen, indem ich die anderen Karten sehe von den anderen MitspielerInnen. Ja, wo könnte eigentlich jetzt dieses Obst bzw. Gemüse drin sein? Das ist zum Beispiel eine Möhre. So, und jetzt muss man sich überlegen, derjenige oder diejenige, die am zweitmeisten Proteine hat, was für die Karte, was sie ausspielt, quasi so ein bisschen Autoquartett-mäßig, die gewinnt die Runde. Das klingt jetzt total skurril und wie soll das Spaß machen? Ich finde das immer noch total lustig. Ich weiß nicht warum, aber das Material ist cool. Man hat so kleine Holzboards, wo man die Karten reinstellt. Man lernt irgendwie was über die Lebensmittel und muss dann die ganze Zeit überleben. Okay, ich weiß ja, eine Erbse hat viel Protein oder weiß ich nicht. Der Salat hat wenig Zucker, keine Ahnung was. Aber es ist so ein sympathisches Lernspiel, finde ich. Ich finde, das kann man sich gerne anschauen. Das ist jetzt kein Tipp, wo jetzt jeder sagen wird, boah, krass, was empfehlst du uns jetzt? Aber ich wollte es erwähnen, weil das haben wir damals auf der Messe gefunden. Das hat mich damals auch positiv überrascht.
Ja, ich fand es eigentlich auch ganz, ganz lustig. Ich weiß jetzt nicht, also wir haben es auch schon lange nicht mehr gespielt.
Ja.
Ich finde, das ist so ein kleiner Gag zwischendurch mal. Das ist jetzt nichts, was man, wo man dann sagt, okay, das spiele ich jetzt jede Woche oder jeden Monat.
Ich lade jemanden ein für Salad Master, eher wenig. Aber es ist trotzdem eigentlich ganz cool von der Idee. Und von daher, wenn es euch angesprochen hat, schaut da auch gerne mal vorbei, wenn ihr mit Rubber Paper Scissors fertig seid.
Ja. So, als nächstes kommen wir zu Wolf Street von Broadway Toys Ltd.
Aus Hongkong kommen die.
Aus Hongkong findet ihr in Halle 5 für 25 Euro. Und das ist ein, wie soll man das beschreiben?
Verhandlungsspiel.
Ein Verhandlungsspiel.
In Teams.
In Teams. Das eine, ja, aber eigentlich auch gegeneinander. Also die Hälfte der Spieler wird zu Investoren, die andere Hälfte der Spieler wird zu Managern. Und es gewinnt am Ende der beste Investor und es gewinnt der beste Manager. Also kann man eigentlich schon sagen, Investoren und Manager, die müssen Hand in Hand arbeiten. Aber die Teams, innerhalb der Teams herrscht natürlich knallharte Konkurrenz.
Genau.
Und was machen wir in dem Spiel? Die Investoren investieren in die Firmen der Manager. Die Manager versuchen da möglichst viel Geld beim Verkauf ihrer Anteile zu machen. Und die Investoren spekulieren eiskalt auf den Aktienmarkt, der ausgewürfelt wird.
Ja.
Das ist das ganze Spiel.
Es ist super lustig. Ihr werdet es in der nächsten Folge hören, denn wir haben es auf einem Brettspielwochenende gespielt und haben da eine Special-Folge zugemacht. Für mich ist Wolf Street ein absoluter Geheimtipp für die Messe. Der Vorteil ist, das gibt's aktuell vorbestellbar. Das heißt, wenn ihr sagt, klingt interessant, 25 Euro finde ich einen krass günstigen Preis. Also für das Material, was da drin ist, abwischbare Boards und alles aus ein bisschen hochwertiger Pappe und so, würde ich sagen, es sind 25 Euro wirklich ein Schnäppchen. Es ist eine Neuauflage tatsächlich von einem anderen Spiel, nämlich Panic on Wall Street, was schon ein bisschen älter ist, aber eben nicht so eine niedliche Tieroptik hat. Und ich sag mal, wenn die Quackers da anfangen, die Bricks zu... waren das die Quackers? Ja, ne?
Oh, waren das, oder waren das so Capybaras?
Ja, bin ich mir jetzt auch unsicher. Also wenn da so Bricks verkauft werden und man liest so zwischen den Zeilen, was das eigentlich ist, das ist schon sehr witzig.
Ja.
Wir hatten eine Menge Spaß. Vielleicht ein bisschen zu viel Spaß für die Tische nebenan, die wir zwar vorgewarnt haben, die aber auch nicht alle reagiert haben.
Es wird sehr laut.
Es wird sehr laut. Für mich, muss ich sagen, hat sich das sehr stark von dem Verhandlungsmäßigen ein bisschen angefühlt wie siderische Konfluenz, aber eben auf so ein bisschen Steroiden. Also es ist komplett abgespaced.
Es ist eine 2-Minuten-Echtzeitkomponente dabei, die haut ordentlich rein, das muss man wissen.
Ja.
Es gibt ja viele Leute, die das überhaupt nicht mögen.
Genau, die Verhandlungen sind in Echtzeit und man kann entweder die Angebote auch direkt einloggen. Oder man kann darauf spekulieren, dass vielleicht jemand noch mehr zahlt. Aber das Interessante ist, auch wenn jemand pleite geht, muss er dich nicht mehr auszahlen. Und zwar ist es super witzig. Also ich muss sagen, selten so ein schönes Großgruppenspiel erlebt. Ich würde auch sagen, am besten so 6 bis 8. Wir haben es einmal zu 11 gespielt, weil es geht tatsächlich mit 3 bis 11 Personen. Wobei ich sagen würde, 6 bis 8 ist sicherlich das Optimum. Ansonsten wird es zu groß oder zu klein.
Ich denke auch. 11 war schon wirklich sehr, sehr anstrengend. Und 3 ist, glaube ich, auch ein bisschen zu...
Ja, 3, nee, da gibt es auch extra Regeln tatsächlich für, aber...
auch 4. Ich glaube, 4 ist dann auch noch ein bisschen zu langweilig.
Ja. Wenn ihr tatsächlich sagt, ich brauche was fürs nächste Brettspielwochenende, wo wir alle nochmal ordentlich Stimmung haben und da wird gelacht, das ist, ich würde es schon fast sagen, garantiert, da passieren so absurde Dinge und wenn dann die Aktie gewürfelt wird und alle verlieren plötzlich auf einen Schlag, ich weiß nicht wie viel Geld, weil sie völlig sich verspekuliert haben. Es gibt halt Aktien, die sind relativ safe, die haben keine so großen Gewinne, aber auch keine Verluste. Dann gibt es halt High Risk. Es macht unfassbar Bock. Also wenn es ein Spiel gibt, wo ich sage, das lohnt sich jetzt auf der Messe vorzubestellen, wenn euch irgendwie sowas angesprochen hat, dann Wall Street auf jeden Fall richtig gut. Und das zweite Spiel, was bei Broadway Toys ebenfalls erscheint, ebenfalls Halle 5 für 20 Euro, ist The Wondrous Museum. Und auch das kann ich sehr empfehlen. Beide Spiele haben wir im Vorfeld zugeschickt bekommen und auch The Wondrous Museum haben wir tatsächlich noch häufiger gespielt, weil wir es eigentlich nur zu zweit gespielt haben bisher.
Ja.
Würde auch sagen, zu zweit wahrscheinlich sogar am besten. Zu dritt, viert funktioniert auch. Aber es ist ein relativ solitäres Spiel. Worum geht es? Wir machen ein ganz komisches Museum mit seltsamen Ausstellungen, wie zum Beispiel Merlins Fake Bart oder...
Ja, Merlins Fake Bart ist gut.
...sonstigen Sachen. Wir haben es, glaube ich, in der Folge letzte Woche beziehungsweise diese Woche schon besprochen. Und ich finde, es ist ein sehr uniker und schöner Engine-Builder. Und auch hier sei gesagt, denkt an die Vorbestellung. Gen Con, das ist ja eine große Convention für Brettspiele ebenfalls. Da war es am ersten Tag sofort ausverkauft.
Oh, tatsächlich?
Ich meine, der Jay hätte sogar gesagt, Jay von dem guten Brettspielkanal, der hätte gesagt, es wäre innerhalb der ersten Stunde sogar ausverkauft gewesen.
Ja, stimmt, ich erinnere mich. Ja.
Und das Ding ist, The Wondrous Museum catcht einen sofort mit der Optik. Wenn ihr euch die Bilder davon anschaut, ihr denkt, okay, krass, Minispiel mit schöner Optik, irgendwie ein nices Thema, ist ein bewährtes Konzept, basiert auf einem anderen Spiel, ist halt eine Neuauflage. Und ihr geht da an der Messe vorbei, da wird es viele Leute geben, die das einfach nur so mitnehmen werden. Und vielleicht ist es dann auch direkt schon am Donnerstag ausverkauft, was ich denen auch gönnen würde.
Und ich erinnere mich gerade ganz genau, dass wir es schon besprochen haben in einer Folge, die noch kommen wird, glaube ich.
Die ist schon gekommen,
ja. Weil da habe ich noch gesagt, das Kartenformat ist total blöd.
Das Kartenformat ist wirklich
blöd. Und die Box ist total blöd, das hast du jetzt auch bemerkt, als wir das letzte Mal gespielt haben. Denn wenn man die Karten
Box
rausnimmt,
ist super, nur das Problem ist das Verstauungssystem.
Das Verstauungssystem.
Ja, aber das sind wirklich so Abzüge in der B-Note. Ansonsten hat uns das beide sehr gut gefallen.
Ja, ist ein nettes Spiel.
Ja.
Ja.
Sehr schön.
Ja, dann kommen wir jetzt zu einem riesen Block an Spielen, nämlich zu Plate oder Plate?
Plate Games.
Plate Games. Findet ihr in Halle 6 und da haben wir jetzt ein paar tolle Spiele für euch.
Mhm.
Und vorab gibt es bei Plate diese coole Box, die man sich da holen kann. Wie viel waren das? 85 Euro?
Ich glaube, 80 Euro ist ein kleiner Container, wo man so viele Spiele reinpacken konnte,
wie
reinpassen.
Genau, cool. Für 80 Euro. Egal, was die Spiele dann einzeln kosten.
Vor
das
Ort
heißt,
oder auch, ihr nutzt das Vorbestellungstool, auch das ja. in der Beschreibung verlinkt, weil da haben sie ganz großen Wert drauf gelegt, dass man das auch nutzen kann, weil sie wahrscheinlich auch berechnen müssen, wie viel nehmen sie mit. Ja. Und auch da kann man die Box tatsächlich sich einfach reservieren, ohne sich schon die Spiele aussuchen zu müssen.
Ja, ist die Frage, ob die dann, je nachdem, wie viel das genutzt wird, ob die dann vielleicht auch schon vorgepackt werden und sowas.
Nee, die werden nicht vorgepackt. Also okay. glaube ich nicht. Nee, weiß ich nicht.
Ja.
Können wir sehen.
Jedenfalls habt ihr jetzt gleich eine schöne Liste mit unseren Favoriten oder mit denen, die wir auf jeden Fall schon probiert haben und die wir mögen, die wir euch empfehlen und die ihr in eure Box packen könnt oder natürlich einzeln kaufen könnt.
Wieso solltet ihr euch jetzt dazu entscheiden, das auf der Messe mitzunehmen? Ne, eben habt ihr ja schon gehört, Broadway Toys aus Hongkong, auch da wird man nicht ohne weiteres nachher rankommen, außer es gibt eine Lokalisierung. Und bei Plate Games ist es so, die kommen aus Korea und auch dort ist es, ich weiß, wovon ich rede, sehr teuer zu bestellen. Es gibt tatsächlich einen guten eBay-Shop. Das funktioniert auch alles, aber die Versandkosten sind einfach riesig hoch.
Musstest du Zoll
auch.
Zahlen?
Ja, natürlich. Zoll musste ich auch bezahlen. Wir haben jetzt tatsächlich auch ein paar von den Spielen zugeschickt bekommen. Andere habe ich vorher selber gekauft gehabt. Das ist ein Verlag, der sich halt auch wirklich darauf spezialisiert, neue Auflagen von alten Spielen zu machen in einer Minibox oder eben sehr innovatives Packdesign in der Box zu haben. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber Simone, wir fangen doch direkt mal an mit High Society.
Genau. Ja, High Society bekommt ihr in Halle 6, genau, haben wir ja schon erwähnt, wie alle von Plate, für 12 Euro. Und High Society ist ein, auch wieder ein Auktionsspiel, aber komplett kartengesteuert. Und ihr werdet zu High Society auch nochmal was in der Folge über das Brettspielwochenende hören. Mhm. Aber vielleicht, um es kurz zu sagen, jeder hat Handkarten, auf denen Zahlenwerte abgebildet sind. Das ist unser Geld in dem Spiel. Und mit diesen Karten bieten wir auf verschiedene Luxuskarten.
Genau,
oder
Luxusdinger.
Genau,
halt.
Wir sind so It-Girls und weiß ich nicht, so Schnösel und so. Schnösel finde ich passt eigentlich
ganz
gut.
Ja, du hast das Thema voll gefühlt, ne?
das ist voll mein Ding. und wir decken immer eine Karte in der Mitte auf der können Punkte sein oder negative Punkte, Verdopplungen oder eine Strafkarte sozusagen, mit der man die Punkte halbiert bekommt am Ende des Spiels. Und dann versuchen wir drauf zu setzen mit unseren Karten. Und die Stückelung der Karten sorgt dafür, dass es echt schwierig ist, finde ich, darauf zu bieten.
Ja.
Weil du natürlich immer drüber gehen musst. Wenn du passt, kriegst du deine Karten wieder zurück. Wenn du aber dann halt der mit dem höchsten Angebot bist, musst du deine Karten abgeben. Und da kannst du ganz schön viele Karten verlieren, je nachdem, wie die Auktion verlaufen ist.
Ja, und wenn deine kleinen Karten 1, 2, 3, 4 weg sind und du hast nachher nur noch 15, 20, dann über eine 21 drüber zu gehen, wird nämlich richtig teuer.
Genau,
also auch das wieder
genau.
im Blick haben.
Und der Clou ist, am Ende des Spiels, wenn das Spielende ausgelöst wurde, dann ist derjenige, der das wenigste Geld übrig hat, der ist geächtet dann in unserem Kreis an Schnöselinnen und Schnöseln. Nee, das ist ein armer Schlucker. Du
Ach
bist
so,
dann zu
arm. Ist er ja arm. Ja, logisch.
Ja, du bist zu
ja,
arm.
Stimmt,
du bist
dann
nicht
ist er
der Verschwender,
arm, ja.
du bist hier, weiß ich nicht, Geringverdiener. Deswegen bist du dann raus.
Stimmt.
Egal, wie viele Punkte du gemacht hast, du bist raus.
Ja, also es ist quasi die QE-Mechanik. Würde ich sagen, schon mal vorgegriffen, denn das Spiel ist ursprünglich 1995 erschienen und es ist ebenfalls wie Modern Art auch ein Knizia-Titel. Und da merke ich auch jedes Mal einfach wieder, wenn ich ein Knizia-Beat-Spiel spiele, ob es ein Ra ist, ob es High Society ist, Modern Art, dass der das einfach richtig gut kann. Ich mag das. Ich finde, das kommt ja wirklich in der Minibox, ne?
Ja.
Das ist, ich sag mal, eine normale Amigo-Größe. Das stellst du dir easy ins Regal und dann hast du eine hohe Interaktion am Tisch, gerade durch dieses Hintereinander-Bieten. Dann hast du auch noch negative Karten, die willst du nicht bekommen. Aber alle anderen, die diese Karte eben nicht bekommen, müssen ihr Gebot tatsächlich nachher abwerfen.
Genau,
also ist
da wird
richtig
das,
teuer.
Da wird's umgedreht, genau.
Und das ist auch total gemein, weil da ist eine Karte drin, die gibt einfach nur, die halbiert deine gesamten Punkte. Also das ist total crazy. Und das Spiel endet auch noch nicht vorhersehbar. Also wenn die vierte Spezialkarte aufgedeckt wird, ist sofort zu Ende. Das kann theoretisch relativ
die vierte,
schnell passieren.
Ja, das kann theoretisch die vierte Karte im Spiel sein.
Ja, oder halt die, weiß ich nicht, 30.
Ja.
oder so gefühlt.
Ja.
Ich finde das richtig toll. Eine sehr schöne Neuauflage. Bei Boardgame Geek sieht man auch tatsächlich schon das Cover von der Plate Games Version. Und ich muss sagen, die Karten sehen cool aus. Es ist eine super kleine Schachtel. Wenn ich mir anschaue, wie das 1995 rausgekommen ist und was für eine Riesenbox, dann bin ich sehr froh, dass Plate Games das nochmal neu aufgelegt hat. Kann ich empfehlen. Und an diese Version kommt man dann, wie gesagt, auch erstmal nur auf der Messe.
Ja.
Dann kommen wir zu den Deduktionsspielen, die bei Plate Games erschienen sind. Und das wird total interessant. Denn das ist wirklich, würde ich sagen, der Unique Selling Point von dem Verlag dieses Jahr. Denn die Deduktionsspiele, die sie rausbringen, die haben alle Hand und Fuß.
Die sind alle cool.
Ihr werdet natürlich mitbekommen haben, dass wir Orapamein total gefeiert haben. Orapamein haben wir mehrfach schon vorgestellt. Und es kommt dieses Jahr auf der Messe auf Deutsch raus bei Nice Game Publishing, beziehungsweise ist schon vorher erschienen. Aber da man das auch so bekommen kann, jetzt nicht in diesem Format hier erwähnt, außer
trotzdem,
am Rande.
Trotzdem holt es euch.
Super Game. Also wirklich wahrscheinlich sogar mittlerweile mein liebstes Deduktionsspiel, würde ich sagen. Und ganz dicht dahinter kommen jetzt die neuen von Plate Games. Und ich fange mal an mit meinem Favoriten von den beiden Titeln, die wir jetzt erstmal nennen. Und zwar Alphabet Code. Das ist ein Spiel, was jetzt tatsächlich auch erst rauskommt, was wir zum Glück schon vorher testen konnten. Und es hat mich ehrlicherweise ein bisschen süchtig gemacht. Gibt es für 13,50 Euro, kann man erstmal nur zu zweit spielen, würde ich sagen. Und das ist für Deduktion auch immer eine sehr, sehr gute Spieleranzahl. Zumindest bei dieser Art von Deduktion. Und zwar geht es darum, dass wir versuchen wollen, den alphabetischen Code, den unser Gegenüber für uns erstellt hat, zu erraten. Und ich bin der Meinung, das erinnert sehr stark an Minesweeper. Simone wird hoffentlich gleich nicht da reingrätschen und sagen, auf gar keinen Fall. Denn wir können quasi in dem Raster fragen, wie viele von den umliegenden Feldern sind ausgefüllt. Also mit... Man muss sich vorstellen, der alphabetische Code wird mit so einem, wie nennt man das denn, maschinelle Buchstaben, wie soll man es sagen?
Ja, so ein bisschen wie beim Taschenrechner sieht das dann aus. Nur, dass man halt auch andere Buchstaben auch Buchstaben machen kann als als Zahlen.
Genau, und das Interessante ist wirklich, dass es wie bei so vielen Deduktionspuzzlen wirklich den Moment gibt, wo du so viele Informationen hast und plötzlich füllt sich das Rätsel aus. Plötzlich weißt du, okay, das kann nicht mehr da sein, das gehört jetzt plötzlich dazu. Was ist das denn für ein Buchstabe? Okay, die Buchstaben können auch nur einmal drin sein, wir haben insgesamt 5. Heißt, wir wissen, okay, der kann auch nicht nochmal vorkommen. Mhm. Wir können auch theoretisch noch konkret nach einer Koordinate fragen, ist das gefüllt oder nicht. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Deduktionsspiel, was in einer Minischachtel kommt. Ich würde sagen, halb so groß wie Orapamein. Das heißt, auch das wieder Amigo-Größe gefühlt. Eine Minischachtel mit einem tollen Deduktionsspiel. Für mir gibt es da auf jeden Fall eine ganz, ganz große Empfehlung, gerade weil es auch erst zur Messe rauskommt. Alphabet Code mich komplett überzeugt. Dich aber ja eigentlich auch.
Ja, mich auch. Aber ich mache jetzt direkt mit meinem Favoriten von den beiden weiter, denn sie funktionieren sehr ähnlich. Sie sind... Sie sind sich sehr ähnlich. Ich finde aber Digit Code tatsächlich einen Ticken besser.
Mhm.
Und im Prinzip, ähnliches Prinzip. Ich überlege mir einen sechsstelligen Zahlencode für meinen Gegner und der Gegner stellt Fragen. Und zwar, wie viele Felder sind in einer Spalte gefüllt? Wie viele Felder sind in einer Zeile gefüllt? Ist eine bestimmte Koordinate gefüllt? Und dann gibt's aber noch Sachen wie, ist die Zahl gerade oder ungerade? Oder ist die Zahl größer als die nebendran oder kleiner? Und das macht mir ein bisschen mehr Spaß. Einfach auch über dieses... die Zahl ist größer oder kleiner, die ist gerade, ungerade. Darüber noch so ein paar mehr Infos rauszufinden, das macht mir richtig viel Spaß.
Das liegt mir irgendwie ein bisschen
mehr mit den Zahlen und ich habe da irgendwie ein bisschen mehr Freude dran, weil ich finde, da hat man doch noch mal ein bisschen mehr Möglichkeiten zu fragen.
Hm.
Ne, bei Alphabet Code hast du nur zwei Fragemöglichkeiten und bei Digit Code hast du halt 4 Fragemöglichkeiten. Und da finde ich es halt noch ein bisschen spannender, rauszufinden, wann ist welche Fragemöglichkeit die gewinnbringendste.
Ja, absolut. Ich würde sagen, auch wenn sich das jetzt komisch anhört, ist Alphabet Code definitiv das schwerere Deduktionsrätsel. Also ich finde, ja. Digit Code eignet sich sehr gut auch für EinsteigerInnen. Ich habe beide Titel tatsächlich mit meinem besten Freund, dem Tobi, hier an meinem Geburtstag gespielt, da als wir noch auf Simone gewartet haben. Und ihm haben beide auch sehr gut gefallen. Das ist nämlich der Tobi, mit dem wir auch Bombasters die ganze Zeit spielen. Und ich sag mal, Deduktion gefällt ihm scheinbar jetzt sehr gut. Er hat bei beiden Spielen war er sehr invested. Und ich würde sagen, Alphabet Code ist ein kleines bisschen schwerer. Ich finde die beide auch komplett auf Augenhöhe mit einem Müh-Vorrang von Alphabet Code. Aber ich glaube...
Ja, und bei mir ist das Müh eben bei Digit Code.
Aber das heißt ja eigentlich wirklich... würde ich sagen, wer Deduktion mag, sollte sich die beiden eigentlich anschauen, weil ich finde sie tatsächlich unterschiedlich genug von der Deduktionsart.
Finde ich auch. Ich habe auch an beidem Spaß und ich finde, beide kann man auch gut spielen.
Ich finde, Digit Code ist so eher dieses Klassischere. Wir machen auch noch eine Deduktions-Special-Folge. Ja, wir haben das gehört, den Wunsch.
Ja, da freue ich mich auch schon drauf.
Ja, das mache ist geplant. Digit Code geht da eher so in diese klassische Richtung. Gibt ja viele Spiele, die eben auch mit so Nummern und so funktionieren. Und Alphabet Code macht für mich halt es noch ein bisschen uniker, weil ich habe diese Art von Deduktion eben sehr wenig bisher in Deduktionsspielen gesehen. Dieses, wie viele Felder sind darum ausgefüllt und dieses Minesweeper-artige. Aber ich glaube, ihr habt gehört, wir brennen für beide Titel. Ja. Wer Deduktion mag, beide Titel zusammen kosten ja auch gerade mal irgendwie 27 Euro. Der kann da bedingungslos zuschlagen, vor allen Dingen, weil man es eben sonst sehr schwer bekommt. Ich hoffe auf eine Umsetzung im deutschen Markt, jetzt gerade wenn Orapa Mine auch gut gestartet ist.
Ich hoffe auf noch mehr Deduktionsspiele von Plate Games.
Ja, gerne.
Also
und
noch
lasst
mehr.
lasst euch nicht abschrecken. Ich weiß nicht, was mit der Digit Code BGG-Wertung los ist. Der steht ja bei einer 6,6, glaube ich, oder so. Ist total skurril, vor allen Dingen, weil Orapa Mine und Orapa Space so durch die Decke gehen. Ich muss sagen, ich finde beide Titel auch bei einer 9 von 10, muss ich sagen.
Vielleicht, das ist ja bei Orapa Space und Orapa Mine aber auch so. Vielleicht ist es den Leuten zu wenig Spiel drumherum, weil du stellst ja nur eine Frage.
Ja, ne? Das muss
also,
man wissen. Ja,
das
absolut.
Muss man wissen. Das ist jetzt nicht wie bei Alchemisten oder so, wo du so ein Riesenspiel drumherum hast, sondern du stellst einfach nur stumpf die Frage hier, keine Ahnung, CD ist das gefüllt oder leer? Oder CE, wie viele angrenzende Felder?
Ja.
Also das ist das ganze Spiel. Und das gefällt manchen vielleicht nicht, wenn man nicht damit rechnet.
Schon, absolut.
Ja.
Gut, ein Spiel sei hier noch erwähnt, was wir jetzt nur am Rande besprechen, weil Orapa Space, habe ich gesehen, ist nicht mehr vorbestellbar jetzt.
Das ist traurig.
Ja, ist nur bis zum 15. Oktober jetzt vorbestellbar gewesen. Laut unseren Tipps hättet ihr es natürlich auf dem Schirm haben können schon, denn das haben wir ja auch schon hier besprochen beziehungsweise darauf verwiesen. Ja, muss man mal gucken. Vielleicht gibt es das ja irgendwie dann noch am Sonntag, wenn es Leute nicht abgeholt haben oder so. Aber Orapa Space reiht sich da ein in den tollen Deduktionsspielen. Aber seid getröstet, wir finden tatsächlich Orapa Mine auch noch mal ein Stückchen besser.
Genau, und vielleicht kriegt ihr ja das.
Da bin ich mir ziemlich sicher. Das will ich doch wohl hoffen. Genau, dann geht's aber weiter mit einem kleinen Teil, was überhaupt gar kein Spiel ist, was es aber auch bei Plate Games gibt. Und das sind die Railway Chips. Ja, was ist das denn, werdet ihr euch fragen.
Was ist das denn, frage ich mich da. Nein, ich weiß es natürlich.
Es gibt ja die Iron Clays, die es ja für Brass Birmingham vor allem gab, von Roxley Games. Und die sind so Pokerchips, die man vor allem für Eisenbahnspiele gebraucht, ja. Und die haben große Nummern drauf, weil man halt viel Geld im Umlauf hat und so weiter. Und Plate Games hat sich gesagt, hey, wir haben ja gar nicht so viel Platz in unseren Spieleregalen. Wir bringen jetzt quasi eine Mini-Version raus. Und das Interessante ist, das ist wirklich eine Mini-Version. Also das ist in einer Box, die ist wirklich relativ klein, so groß wie die großen, in Anführungsstrichen, Spiele von Plate Games, wenn nicht sogar noch ein bisschen kleiner.
Wie groß dürften die denn sein? So ein Euro-Stück groß?
Nein, auf gar keinen Fall. Ich glaube, die sind deutlich kleiner, eher so nicht, ich hätte jetzt gesagt 5 Cent Stück.
Nein, 5 Cent ist viel zu klein. Vielleicht so 20 Cent.
Könnte auch sein. Naja, wobei, könnte sein. Nee, so ihr werdet klein, euch
so klein sind die nicht. Aber sie sind schon so klein wie eine Geldmünze. Das genau. Kann man sagen.
Und das Interessante ist, das sind Pokerchips. Also es sind wirklich hochwertige Chips, die auch in der Hand gut liegen, die aber eben ganz klein sind. Eine schöne Reiseversion. Das heißt, wenn ihr, sag ich mal, gerne 18XX-Spiele spielt oder hier die Race-Reihe, hier Bing Goose, Irish Goose und so weiter, die wir auch sehr gut finden, dann kann man das einfach mal mitnehmen. Wir werden es aber auch als Siegpunkte-Chips tatsächlich verwenden. Sieht nämlich sehr, sehr schön aus. Könnt ihr bei Plate Games ebenfalls erstehen. Und wir haben die jetzt auch schon hier ausgetestet. Kosten 21,50 Euro. Da ist aber die Frage, reicht da eine Packung? Wahrscheinlich nicht. Zumindest nicht, wenn man 18XX-Spiele spielt. Habe ich schon den Hinweis bekommen, bräuchte man dann auf jeden Fall das Zweier-Set. Bezahlt man nochmal das Gleiche. So sieht's aus.
Oh, ja, das ist natürlich ein bisschen schade. Wenn man
also,
das
ich sag mal,
braucht.
Preislich gesehen ist das immer noch gut, aber vor allen Dingen platztechnisch ist
aber brauchen wir es dann auch nochmal?
Ja, tatsächlich brauchen wir es auch nochmal. Wir haben, eins habe ich noch vorbestellt.
Okay, ja, super. Okay, ja, dann komme ich zu einer kleinen Überraschung auf der Liste. Beziehungsweise hast du mir das, glaube ich, heute Nachmittag irgendwann gesagt.
Ja.
Ah, das gibt's übrigens auch dort. Mhm. Aber irgendwie habe ich es gar nicht so richtig realisiert. Es geht nämlich um Can't Stop.
Das und zwar die Variante aus Korea, an die man sehr schwer rankommt.
Ja,
ich weiß das noch, dass nach der letzten Messe jemand im Discord einen Aufruf gestartet hat, ob nicht jemand so eine Version abzugeben hat. Denn es gibt gleich drei verschiedene Varianten bei Plate Games.
Wow.
Wir haben die kleine mit so kleinen Zeltchen. Und es gibt aber auch jetzt noch eine andere in hellblau und dann gibt's noch eine dreieckige Variante.
Das ist ja für wild.
Weiß ich nicht. Die kosten auch alle entweder 18 Euro oder 21,50 Euro.
Ja.
Und findet ihr ebenfalls bei Plate Games.
Ja.
2 bis 4 Spieler, push your luck in your face, oder?
Ja, auf jeden Fall in your face. Was machen wir bei Can't Stop? Wir versuchen, den Berg zu erklimmen oder verschiedene Berge. Und wenn man dran ist, würfelt man mit 2 Würfeln. Hat bis zu 3 Figuren zur Verfügung, die man auf dem jeweiligen Track hochsetzt, den man gewürfelt hat. Und man kann die Würfel entweder, würfeln wir mit 2 Würfeln oder
ja,
mit mehr?
Mit 2.
Mit 2, ne? Man kann die einzeln nehmen oder man kann die addieren und dementsprechend seine Figuren hochbewegen. Und wenn wir dann aber irgendwann unsere Figuren nicht bewegen können, dann
fallen wir runter.
Wir können zwischendurch sagen, wir hören auf und safen und schlagen quasi unsere Eispickel in den Berg oder so, damit wir nicht ganz so weit runterfallen. Aber wenn wir das nicht machen, dann haben wir richtig Pech gehabt.
Es gibt so viele verschiedene Varianten von diesem Spiel. Es ist von 1980 und wir haben eine uralte Variante mal auf eBay ersteigert, die allerdings in einer ziemlich großen Box ist. Deshalb werden wir das auch irgendwie jetzt versuchen, noch irgendwie nett zu versteigern, wie auch immer. Denn die kleine Variante ist natürlich cool. Es ist ein klappbares Board, was wir haben. Und da sind diese kleinen Zelte dabei. Und es reicht vollkommen. Man braucht kein Riesenboard. Wobei, und das große Board ist eigentlich auch ganz cool gewesen.
Das große Board ist auch ganz cool. Vor allem ist das ganz cool, weil da so große Holzfiguren drin sind. Die sind haptisch so schön.
Die sind größer
so
als deine Hand gefühlt.
Ja, ich finde, die sehen so aus wie die Figuren von so einem alten Tischkicker.
Ja.
In Holz halt. Und
ja,
ich finde,
ja.
das ist irgendwie haptisch befriedigend, diese Figuren zu benutzen und die hochzusetzen. Und was ich meine, damals, als wir diese Can't Stop Box uns geholt haben, diese kleine, da war keine Anleitung auf Englisch oder Deutsch drin.
Ja gut, aber die kriegt man ja easy.
Ja,
auf,
aber ich sag nur, wir kennen das Spiel ja auch, aber wenn man das Spiel nicht kennt, dann sollte man da vielleicht aufpassen.
Ja, sonst kriegt man die aber auch bei Board Game Geek ja easy. Ich sag mal, die koreanischen Versionen sind da sehr beliebt, sehen halt auch wirklich ganz niedlich aus und nehmen wenig Platz weg. Wären ein Push-Your-Luck-Game braucht. Wir haben es bisher nur zu zweit gespielt, dürfte aber zu dritt und zu viert auch gut funktionieren. Der kann da auch bedingungslos zugreifen.
Haben wir es nicht mal zu dritt gespielt mit meinem Bruder oder so?
Könnte gut sein. Das war aber irgendwie gar nicht so eine lustige Runde, aber es lag wahrscheinlich auch generell an der Stimmung am Tisch.
Das kann sein.
ein Spiel, was wir ebenfalls sehr empfehlen können, zumindest ich, auch bei Played Games, ist Batam. Denn das haben wir nämlich auch schon gespielt. Preis habe ich jetzt tatsächlich komischerweise nicht rausgesucht. Das dürfte aber, wenn ihr es in die 80er-Box reintut, 20 Euro kosten, umgerechnet. Und das ist ebenfalls eine Neuauflage von einem alten Spiel aus den 90ern. Und bei dem haben wir ein interessantes Würfeleinsatzspiel. Bei dem würfeln wir nämlich und würfeln quasi die Würfelaugen, die anderen laufen dürfen, und kriegen aber dafür Geld, je nachdem, wo wir es einsetzen. Und Geld sind auch Siegpunkte. Und wir müssen auch selber festlegen, wie viel Geld wir den anderen eigentlich bieten wollen, wenn sie ihre Würfel bei uns einsetzen. Und dabei gibt es echt viel Chaos am Tisch. Es gibt skurrile Situationen. Wir haben mehrfach laut aufgelacht, weil man eben auch für Geld nochmal neu würfeln darf. Ihr werdet es in der nächsten Folge erfahren. Es ist ein richtig schönes Ärgerspiel. Und damit muss ich auch ehrlich sagen, das ist auch, die Betonung liegt wirklich auf Ärgern. Denn das haut richtig rein.
Ja, das kann ganz schön fies sein. Ihr werdet es ja auch nochmal hören, aber ich war eigentlich kurz davor, schon das Spiel zuzumachen und zu gewinnen. Und dann haben die anderen mir nur noch einer Würfel oder die Würfel mit den sich übergebenden Seeleuten gegeben, die null wert sind.
Genau, und das ist ein Wettrennen,
ja,
muss man dazu sagen.
Ja, es ist ein Wettrennen. Man versucht als erstes vier Inseln zu besuchen und wieder zur Hauptinsel zurückzukehren. Und dann ist das natürlich super ärgerlich, wenn du nur noch im Schneckentempo vorankommst.
Ja, sehr schönes Spiel in einer ganz besonderen Box, denn es ist ein System, ich glaube L haben sie es irgendwie genannt, L-Format-Spiele oder so.
Das weiß ich nicht.
Also du kannst, also der Karton ist recht klein, aber du klappst ihn aus, der ist magnetisch und wird dann zum Brett. Und so haben sie einige tolle Spiele scheinbar noch aufgelegt. Ich habe einiges an Vorbestellungen bei diesem Verlag. Und ihr werdet da mit Sicherheit noch das eine oder andere Spiel hören, weil man es eben, wie gesagt, nur auf der Messe bekommen kann. Wir werden nicht müde, es zu betonen. Und Batam ist ein Spiel, wo ich sagen würde, das kann man easy auch mit der Family spielen, aber man muss sich danach auch immer noch mögen.
Genau, also es muss schon eine frustrationstolerante Family sein und man sollte jetzt vielleicht nicht gerade schon den Family-Streit am Laufen haben und sich dann denken, komm, für die gute Stimmung spielen wir jetzt eine Runde Batam und dann vertragen wir uns alle wieder.
Das kann richtig frustrierend sein, wirklich. Also hat aber auch eine tolle Dynamik am Tisch, weil es dann irgendwie ab einem gewissen Zeitpunkt merkt man, okay, der kann jetzt gleich das Spiel zumachen. Egal wie viel er jetzt bietet, wir geben ihm trotzdem nur den Quatsch, damit wir mehr Geld kriegen und so. Und dann grätscht dann doch irgendwie einer dazwischen und sagt, ha, ich hole mir jetzt trotzdem das große Geld und so. Sehr, sehr witziges Spiel, Batam. Kann ich empfehlen.
Ja, und das war's mit Plate.
Beziehungsweise das war's mit Plate, eigenen Titeln von Plate. Denn sie haben noch zwei Spiele im Gepäck, die wir hier empfehlen wollen, die bei Plate Games verkauft werden, aber nicht bei Plate Games erschienen sind.
Ja, ich fange mal mit dem an, das wir auch wirklich gespielt haben.
Ja, genau.
Nämlich haben wir da Magic Number 11 am Start für 22 Euro.
Die Erweiterung ist auch schon da für 13 Euro.
Das gehört dann aber auch wahrscheinlich nicht zu der Plate-Box.
Nee, natürlich nicht.
Würde ich mal vermuten,
nicht,
das passt
nicht.
Da glaube ich
Nein,
auch gar nicht rein.
Bei Pluto Games erschien auch ein Verlag aus dem asiatischen Bereich, wo man ebenfalls sehr schwer drankommt.
Ja, Magic Number 11 ist ein Fußballspiel. Und wir haben ein Board vor uns und spielen unsere Spieler aus. Und versuchen, diese Spieler zu aktivieren, damit wir damit Tore schießen können.
Mhm.
Und beim Tore schießen haben wir so eine kleine Glückskomponente mit drin. Es gibt nämlich einen Stapel mit Sternen drauf. Und wir spielen noch Sternkarten aus. Der Gegner versucht natürlich, den Ball zu halten. Und ja, wenn ich als Torschütze, wenn meine Zahl größer ist als die des Gegners, dann habe ich ein Tor geschossen.
Außer du hast drüber geschossen.
Außer ich habe drüber geschossen. Wenn ich eine 11 treffe, dann ist der Schuss unhaltbar. Alles über 11 ist übers Tor drüber.
Oder ich faule dich und
Oder
dann gibt es eine
11er. Genau. Elfmeterschießen funktioniert eigentlich ganz lustig. Wir haben, ich glaube, 5 verschiedene Karten
jeweils.
Und da sind dann immer 2 Tormöglichkeiten drauf und 2 Haltemöglichkeiten. Und wir müssen uns quasi auf unsere Ecke festlegen, wo wir hinschießen oder wo wir hinhechten als Torwart und versuchen, das eben so übereinander zu bringen.
Ja, sehr witziges Spiel. Muss aber auch sagen, mit Vorbehalt, das ist jetzt kein mega krasser Titel. Ja, wir haben es hier auch schon mal besprochen in einer Gespielt-Folge. Ich würde es auch mit einer 7 von 10 bewerten. Ich glaube, du warst noch mal ein bisschen schwächer.
Ja, ich finde es nicht so spannend. Mir liegt halt das Thema auch nicht.
Ne? Ja, also ich glaube, das ist bei dir, zählt das dann eben wirklich mit dem Thema noch mal mit rein. Ich finde, es hat nicht so die krasse Replayability, die andere Titel haben. Ich finde aber trotzdem, dass es sehr wenig gute Fußballspiele auf dem Markt gibt.
Ja.
Und das ist definitiv ein gutes. Und die Erweiterung sieht tatsächlich auch sehr gut aus. Die habe ich aber noch nicht gespielt. Da kommen dann Ecken und Sonstiges rein. Es ist eigentlich ein ganz schönes Puzzle. Aber würde ich sagen, auf der Messe für 22 Euro kann man das gut mitnehmen. Wenn man es jetzt importieren müsste, wäre es, glaube ich, zu teuer.
Ja, das würde ich auch sagen. Und vielleicht könnt ihr es auf der Messe ja auch mal ausprobieren.
Genau, wobei das wahrscheinlich schwer wird, weil der Verlag ja selbst gar nicht da ist.
Ja, und wobei ich dann auch sagen muss, also ich finde, man spielt das halt schon immer sehr ähnlich.
Ja.
So vom Puzzeln her. Das ändert sich ja dann vielleicht mit der Erweiterung, wenn es mehr Spieler gibt.
Wissen
aber,
wir nicht.
Genau, das können wir eben noch nicht beurteilen.
Also hier ist kein FOMO-Alert, wenn ihr das nicht bekommt oder ihr sagt, ja, dann kann ich das verstehen. Ne? Also dann sage ich auch, da, ihr verpasst jetzt nichts Großes. Na, also wenn wir jetzt hier von Digit Code, Alphabet Code eben gesprochen haben, wo ich sage, das ist unfassbar gut in dem Genre, würde ich sagen, das ist ein gutes Spiel, aber muss man jetzt auch nicht total hinterher sein.
Ja.
Jetzt haben wir noch zwei Titel.
Und die ein bisschen geschummelt sind.
Die ein bisschen geschummelt sind, es tut uns leid, deshalb auch zum Schluss erst. Und zwar haben wir ebenfalls bei Plate Games vorbestellbar von Schemas, dem Verlag, 1899 Dayhan für 75 Euro und das ist ein 18xx-Spiel. Und jetzt werdet ihr sagen, hä? Du hast das ja noch gar nicht gespielt, das ist ja Schummeln, du hast uns hier veräppelt.
Ja, deswegen sagen wir ja, das ist geschummelt.
Schon ein bisschen. Das Interessante ist, es ist von Geonil, der unter anderem auch das Gelbe Haus gemacht hat, Jekyll vs. Hyde, Jekyll und Hyde vs. Scotland Yard und so weiter. Also jemand, der vor allem für zwei Personen Stichspiele bekannt ist. Und der hat sich jetzt 1899 Dayhan angenommen. Und wieso besprechen wir es jetzt dennoch, obwohl wir es noch nicht gespielt haben? Folgendes: In der nächsten Folge werdet ihr hören, wie wir auf dem Brettspielwochenende das Genre 18xx für uns entdeckt haben. Es ist ein fantastisches Genre, was man sich unbedingt mal anschauen sollte, was sich sehr trocken anhört. Aktien halten, in Eisenbahnfirmen investieren, Streckennetzwerke aufbauen, dann rostet da eine Eisenbahn und so weiter. Ist sehr kurz zusammengefasst.
Sehr
sieht
kurz.
Auch immer etwas, wie soll man sagen, sehr plump
langweilig
aus. Ja, vielleicht auch eher langweilig, würden es vielleicht einige sagen. Ich würde sagen, es sieht nicht überfordernd aus, weil das Spiel an sich ja auch schon viel Interaktion und so bietet. Aber weswegen wir es uns euch jetzt vorstellen, ist, dass es eben fast, oh, ich würde nicht sagen, das gleiche Spiel ist, aber es hat sehr große Ähnlichkeiten zu Shikoku, was wir tatsächlich gespielt haben, 1889 Shikoku. Und es hat jemand aus der Gruppe sich die Regeln von 1899 Dayhan durchgelesen und hat gesagt, da sind nur wirklich, also da erkläre ich euch in 2-3 Minuten die Änderung und dann können wir eigentlich direkt losspielen. Und ich würde sagen, das ist generell auch so etwas, was im 18xx-Genre häufiger ist, dass das ist ein Grundgerüst und dann gibt es immer wieder kleine Regeländerungen, die das Spiel natürlich dann auch anpassen. Zum Beispiel gibt es hier keine Wasserfall-Auktion in dem Spiel und es hat natürlich eine koreanische Map und jeder, der mich kennt, weiß, ich bin sehr interessiert an der koreanischen Kultur, aber auch Geschichte und wenn jetzt ein Eisenbahnspiel in Korea stattfindet, dann bin ich da drin. Ich will das wissen. Ich will wissen, wie es funktioniert. Ich will es erforschen. Ihr werdet darüber im Podcast hier hören. Wenn es jetzt Leute gibt, die sagen, oh, ein 18xx auf der Messe, dann guckt es euch gerne mal an. Die Regeln sind schon online. Für alle anderen kann ich nur empfehlen, euch einfach mal an den Tisch zu setzen, wo ein 18xx in einer lockeren Runde gespielt wird.
Ich wollte gerade sagen, nicht auf der Messe.
Nicht auf der Messe.
Würde sagen, die Messe ist nicht der richtige Ort, um dieses Spiel anzuspielen oder sich das wirklich genauer anzusehen.
Ich glaube, das wird an dem Stand auch gar nicht möglich sein, weil es ja auch von Plate Games verkauft
und das,
wird.
Ja, und das geht viel zu lang. Da muss man, nee, das funktioniert
nicht.
Aber ich finde, 18xx-Spiele, zumindest die beiden, die wir gespielt haben.
Genau, wir haben noch Railways of the Lost Atlas gespielt.
Die sind nicht so schwer. Also
das sagst du
nein,
jetzt,
ja? Nein, ich, wie soll ich das sagen?
Es ist schon schwer.
Ja, aber die Regeln sind nicht schwer.
Das stimmt.
Also es ist dann schwer, gut zu spielen.
Mhm.
Das
Verwaltungsaufwand
durchaus.
Ist ein bisschen da. Also
aber deswegen, was ich eigentlich sagen wollte, wenn ihr jetzt so denkt, boah, 18xx klingt mir so, das klingt so kompliziert und so anstrengend und nach so viel Rechnen und das muss nicht sein. Und ich finde, die Einstiegshürde ist nicht so groß, wie man vielleicht vorher denken mag. Denn die Regeln sind eigentlich relativ simpel.
Und sie sind vor allem thematisch immer so erklärt, dass man alles auch sehr schnell nachvollzieht und verinnerlichen kann. Ich würde ein Lacerda vehement drüber einordnen.
Ja, und
an Komplexität auch.
Und wenn ihr eins kennt, dann ist das schon mal echt gut, weil wir haben ja zwei unterschiedliche gespielt und das war dann beim zweiten gefühlt wirklich eine dreiminütige Regelerklärung.
Und das waren schon viele Änderungen in dem Spiel, ne?
Mit einer Handvoll Änderungen, aber der Rest ist gleich geblieben.
Ja.
Deswegen traut euch einfach mal ran, das zu probieren und aber nicht auf der Messe.
Nicht auf der Messe. Wie gesagt, ist immer gar nicht so einfach, an solche Spiele ranzukommen, gerade wenn dann auch noch ein 18xx aus Korea kommt. Von daher, wenn ihr generell Fans des Genres seid, schaut euch das sonst gerne auch mal an. Bei uns wird es auf den Tisch kommen, das ist schon fest.
Ja, kommen wir zum letzten Spiel auf unserer Liste mit dem Namen Flop.
Und es ist kein Flop, das können
und
wir schon mal sagen.
Und das ist kein Flop. Ist bei Thundergrith Games.
Genau.
In Halle 3. Und gut, 15 plus 15 Euro musst du mir jetzt erklären. Und vielleicht erklärst du auch noch, wie das Spiel funktioniert. Denn wir haben einen Prototypen mal gespielt, oder?
So sieht's aus. Es ist ein Zwei-Personen-Duellspiel. Und es ist von Christian Kudal. Und jeder, der uns kennt, weiß, Christian Kudal, der bringt ja so fantastische Spiele wie Mindbug, Agent Avenue, Heroes for Sale. Der hat einfach sehr, sehr viel drauf. Und sein neues Spiel, oder eins seiner neuen Spiele, hat noch die glorreichen Gilden von Buttonbiss. Haben wir ja auch schon ein paar Mal gespielt. Werdet ihr auch mehr drüber hören. Finde ich ein sehr cooles Familienspiel tatsächlich.
Gibt's das auch auf der Messe?
Gibt's auch auf der Messe, aber es ist auf Deutsch. Von daher wird man es auch sonst bekommen. Aber Flop ist eben sein zweiter Release. Und das Ganze könnte man als Anti-TCG bezeichnen, denn man möchte verlieren quasi. Also man gewinnt, wenn man verliert. Wenn man keine Möglichkeiten mehr hat, keine Karte mehr ausspielen kann und so weiter, gewinnt man. Und das hat so ein bisschen so dieses Gefühl von Faraway, dass man einfach verkehrt rum denken muss.
Mhm.
Und das, muss man dazu sagen, hat in dem Prototypen immens viel Spaß gemacht. Zwar damals, als ich ihm mal geschrieben hatte, hatte er mir den Prototypen zum Ausdruck mal geschickt und gefragt, ey, kann das was? Ich weiß nicht, ist das lustig? Und ich hier alles ausgedruckt. Und wir haben das gespielt und ich muss sagen, also es hatte noch keine Grafik. Das Spiel sah jetzt nicht dolle aus und das waren irgendwelche Platzhalterdinger. Aber wir saßen am Tisch und dachten, okay, das ist clever. Das ist wieder so eine richtige Christian Kudal-Idee. Das ist unique, das ist einzigartig. Und wenn ihr was im Duellbereich diese Messe mitnehmen wollt, dann ist Flop euer Titel. Absolut. Werdet ihr auch erstmal nur dort bekommen. Und das besonders Tolle ist, dass das Spiel so ein Glow-Up bekommen hat. Denn es kommt in einer Dosenoptik. Das heißt, ihr könnt es auch entspannt in euren Kühlschrank stellen. Es wird da nicht auffallen. Und es wird in zwei verschiedenen Varianten kommen. Zum einen wird es, und da freue ich mich besonders drauf, wird es in einer Edition mit Tauben kommen. Ich bin
mit
ein großer
Taubenfreund.
Und die andere Version wird mit Fröschen kommen.
Oh, aber Frösche sind auch cool.
Ja, ich werde beide Varianten holen. Das sieht auch wirklich aus wie so ein fancy, weiß ich nicht, Energy Drink irgendwie. Ganz, ganz tolle Verpackung. Und ich habe ja, wie gesagt, schon dieses Spiel ausprobiert in dem frühen Stadion. Und das ist ähnlich wie bei Agent Avenue damals, als ich den Prototypen mal angetestet habe und ich wusste, das wird ein Hit. Ich kann euch sagen, das ist nichts, wo man jetzt sagt, okay, das schenken wir jetzt irgendwie meiner Familie oder so, sondern das ist wirklich wieder etwas, was eher so die Kenner im Duellbereich ansprechen wird. Einfach mal um die Ecke denken, einfach mal neu gedacht und für 15 Euro macht man da sicherlich nichts falsch. Ich freue mich da riesig drauf tatsächlich.
Ich habe mir auch gerade die Bilder angeguckt von den beiden Dosen. Das sieht ja wirklich super aus.
Ja,
Also das mit der Dose finde ich sehr cool und auch die Grafik auf den Dosen. Gefällt mir beides schon sehr gut. Ich könnte mich auch gar nicht entscheiden, ob ich lieber die Frösche oder die Tauben möchte.
Ah, die Tauben auf jeden Fall. Aber bei uns gibt es kein Entweder-Oder, es gibt nur ein
Und. Ist natürlich sehr dekadent, ne?
Und es spielt sich sonst wie so ein Duellspiel. Also du hast wirklich wieder so Einheitenkarten, die gegeneinander kämpfen, Magic the Gathering Light-mäßig oder auch Mindbug-mäßig. Ne? Also kannst blocken und dann, die haben einen Ausspieleffekt und so. Ist mega witzig. Ich kann es empfehlen. Schaut euch das gerne an. Und wenn jetzt kein Titel dabei gewesen sein sollte, den ihr bisher noch nicht auf dem Schirm hattet, dann herzlichen Glückwunsch.
Dann
ihr habt
seid
das Spiel
ihr,
durchgespielt.
Dann seid ihr Nerds.
Dann seid ihr noch mehr Nerds als wir. Beziehungsweise, ja doch, wir haben sie ja alle schon gespielt, das ist ja das Schöne.
Ja,
von daher,
bis auf die Schummelspiele.
Genau. Unser Qualitätssiegel auf diesen Spielen steht. Und ich würde euch sagen, ganz viel Spaß auf der Messe. Genießt es, habt eine schöne Zeit.
Und trinkt genug.
Trinkt genug, nehmt Rücksicht auf jede Person, die ihr trefft. Und
seid nett, verbreitet Spaß und Freude.
Genau. Und habt vor allen Dingen, lauft mit offenen Augen durch, schaut euch auch die kleineren Sachen an.
Ich dachte gerade, du sagst, lauft mit offenem Geldbeutel durch.
Ja, nee. Wirklich mit offenem Auge einfach mal die Spiele am Rande auch mal anzuschauen, denn da freue ich mich auch immens drauf. Ich habe jetzt so viele Spiele auf meiner Liste, die ich mir anschauen will. Und weiß, dass viele sich da auch gar nicht in diesen Preview-Sachen angemeldet haben und so. Ich möchte einfach noch ein paar schöne Spiele entdecken. Wir nehmen euch auf die Messe mit. Auch da wird es neuen Content geben. Dafür fällt die Folge natürlich diesen Dienstag aus. Dafür werdet ihr...
Natürlich, sagst du.
Ja, wir haben jetzt ja am Wochenende vorgezogen. Und
das
es wird
stimmt.
In der Messewoche, wird es in Abwechslung mit Nudelduft und Spielespaß eine Tagesfolge geben, wo wir euch so ein bisschen über die Messe mitnehmen. Und da könnt ihr drauf gespannt sein. Auf jeden Fall euch jetzt schon mal ganz viel Spaß. Und wir hören uns sonst demnächst oder sprechen uns auf der Messe. Also.
Ja, genau. Vielleicht entdeckt ihr uns ja. Und
ihr dürft uns gerne ansprechen.
Genau,
wir
sagt einfach
nicht.
Gerne mal Hallo.
So sieht's aus.
Aber seid lieb, auch zu uns.
Ja. Gut, dass du das dazu sagst. Schlagt uns nicht ins Gesicht. Auch wenn wir irgendein Spiel gehatet haben. Ne? Gut. Dann würde ich sagen, viel Spaß und wir hören uns einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.
Ciao.